Hallo, ich bin Willi Dettmeier, ich bin ein Kameramann aus Berlin.
Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear. Professional Tools for Filmmakers.
Herzlich willkommen zu einer frischen Episode im Meine Lieblingsszene-Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Ich bin Timo Landsiedel, Autor und Gastgeber hier. Und in dieser schönen Podcast-Reihe lade ich mir BildgestalterInnen ein und unterhalte mich mit ihnen über eine ihrer vielen Lieblingsszenen aus der Film- und Seriengeschichte. Vor dem Mikrofon nehmen bei uns Platz DOPs aus Kino, TV-Film, Comedy, Web oder auch Commercial. Und heute freue ich mich sehr über den zugeschalteten DOP Willi Dettmeier. Moin Willi.
Guten Morgen, ich grüße dich und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, schön, dass du da bist. Welche Szene aus welchem Film hast du uns heute mitgebracht?
Du hast eine sehr herausfordernde Aufgabe gestellt, sich auf eine Szene zu beschränken. Das hat doch einiges Kopfzerbrechen gekostet, sich hier wirklich festzulegen. Ich bin dann eher mal nach meinem Bauchgefühl gegangen, was sind Filme gewesen, die mich vor allen Dingen in meiner Werdezeit als Kameramann sehr, sehr beeindruckt und motiviert haben, selber Kino und Fernsehen zu machen und den Berufsweg Film einzuschlagen und die vor allen Dingen viele Facetten beinhalten, die ich selber an Kino liebe und die ich versuche selber in meinen Arbeiten auch zu beherzigen und einzubauen. Und natürlich ist es schwierig, sich immer auf einen Film festzulegen. Es gibt so viele tolle Filme, aber einen Film, der mir besonders am Herzen liegt, ist Thin Red Line, Der schmale Grat von Terrence Malick. Ein sehr besonderer Regisseur und auch ein sehr besonderer Film. Ein Film, den er nach einer langen, langen Schaffenspause gedreht hat und den ich im Kino gesehen habe und der mich klassischerweise hinweg gefegt, wie ein D-Zug über mich hinweggefahren ist. Ja. Nicht, weil er so unfassbar gewaltig ist, sondern weil er halt so viele, also sehr überraschend und sehr, sehr intelligent, aber auf der anderen Seite auch sehr poetisch, sehr bildgewaltig, wunderschön und gleichzeitig zum Nachdenken anregt. Also ein Film, der ganz viele Facetten beinhaltet, die ich an Kino liebe. Deswegen habe ich mir eine Szene aus diesem Film rausgesucht. Das ist der Höhepunkt, würde ich mal sagen, des ersten Arcs des Filmes. Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg. Es geht darum, dass amerikanische Soldaten im Pazifik eine Insel, die Solomon-Inseln in Guadalcanal, erobern sollen von den Japanern. Und der Film fängt quasi an, dass man sieht, wie die Soldaten da abgesetzt werden. Und im Laufe des Films müssen zwei Hügel erobert werden. Und die Szene, über die ich gerne sprechen will, ist das Finale der ersten Hügeleroberung. Battle of Mount Austin habe ich zum Beispiel auf YouTube gefunden, wo die Szene zum Teil auch geklippt ist.
Genau, ja. Die Szene, die fängt an bei Minute 105, wer den Film vor sich liegen hat, und die geht etwa bis Minute 112, 113. Das ist das Gespräch mit dem Japaner. Ich glaube, es ist ein Leichenhaufen, ne? Das ist, oder zumindest mehrere, die dort am Boden liegen, ob sie nun noch leben oder nicht, und mit den Vögeln am Himmel, da endet das etwa.
Genau.
Du hast gerade schon gesagt, Terrence Malick hat Der schmale Grat nach einer langen Schaffenspause hier gedreht oder zumindest einer Pause, in dem er keine großen Kinofilme veröffentlicht hat. Nämlich 1998 kam der raus und 1978 war der zuvor vorgehende Film, jetzt muss ich gerade selbst nochmal gucken, welcher das war. Das ist
Days of Heaven von 78.
Ja. Days of Heaven, genau. Das war 1978 Days of Heaven und die Kamera hat bei Der schmale Grat John Toll geführt. Da klingeln auch viele Glocken, denn der hat unglaublich, ein unglaublich versatiles Portfolio. Zwischen Braveheart findet sich auch Tropic Thunder, Cloud Atlas und dann die Matrix Resolutions, genau, Neujahr. Wie hieß denn Matrix Resurrections?
Resurrections, ja.
Auf jeden Fall der. Genau, auf jeden Fall der vierte, also das der mehr oder weniger Reboot oder Remake, wie man es auch immer nennen möchte. Und noch viele andere Dinge, die man tatsächlich in dieser, also wer bei Braveheart anfängt, der wird jetzt nicht auf Vanilla Sky oder auch den wunderbaren Almost Famous irgendwie kommen. Bevor wir gleich einmal zur Szene kommen, John Toll ist zwar ein toller DOP, aber man kann davon ausgehen, ich bin noch mal. Bevor wir gleich einmal zur Schilderung der Szene kommen, John Toll ist zwar ein toller DOP, aber wir können ja davon ausgehen, dass die visuelle Gestaltung sehr stark von Terrence Malick selbst geprägt ist. Kannst du einmal kurz erläutern, warum das so ist?
Das ist auch meine Meinung, ehrlicherweise. Also ich halte John Toll auch für einen großartigen Kameramann, der wirklich, wie du gerade schon sagtest, ein erstaunlich breit gefächertes Portfolio hat. Es sind Filme wie Last Samurai, der auch toll fotografiert ist, dabei, Cloud Atlas, stimmt. Braveheart, aber Thin Red Line ist ein Film, einer seiner bestfotografiertesten Filme auch, ja. Aber ich denke, der Style des Films, der Style der Szenen, der Fotografie, ist zu einem großen Prozentsatz mitgeprägt worden, natürlich von Terrence Malick, der als Autor, als Regisseur und eigentlich in allen seinen Filmen immer seine Ideen, seine Bildideen auch sehr konsequent durchgezogen hat. Und wenn man sich verschiedene Filme von Terrence Malick anschaut, sieht man da natürlich Parallelen und die durchaus auch bei unterschiedlichen Kameraleuten da sind. Insofern glaube ich, so wie Thin Red Line am Schluss geworden ist, dass sie sicherlich auch ein gutes Team waren, so wie Terrence Malick später mit Lubezki ein super Team gebildet haben für New World und für Tree of Life, die viele Ideen, die man eben zum Teil auch schon in Thin Red Line sieht, dann zum Teil eben noch ausgebaut und perfektioniert wurden. Gerade Ideen visueller Umsetzung, ja.
Das ist eine super Überleitung genau zu diesen visuellen Ideen. Kannst du einmal kurz erläutern, wie die Szene daherkommt? Welche visuellen Mittel kommen zum Einsatz? Wir können ja schon mal vorwegnehmen, das ist durchaus einiges, was er da aufführt,
ja.
Was er da mitbringt.
Also wenn du Thin Red Line schaust, ist das Erste, was dich überrascht, dass es keine klassisch erzählte Story ist in jeglicher Beziehung, sondern es ist sehr Fellinesque. Mhm. Es beruht zwar auf einer Literaturvorlage, es gibt eine Vielzahl von Charakteren, die in eine Situation, nämlich diesen Krieg auf dieser Insel, geschmissen werden und im Zwiespalt und in Zwiesprache auch mit sich selber sind. Was soll ich hier? Warum soll ich jemanden erschießen? Warum stirbt der und nicht der? Wo ist der Sinn dieses Krieges? Das Ganze, das heißt, es wird permanent gesprungen zwischen den Charakteren. Das macht den Film auf der einen Seite sehr zersplittert sozusagen, weil keiner wirklich einen stringenten Story folgt, sondern die Charaktere sozusagen in dieser Situation bei der Gefechtsvorbereitung, im Gefecht und so weiter beobachtet. Er wechselt auch immer permanent zwischen Voice-Over, sprich den Gedanken, der Reflexion der Charaktere und sozusagen dem Erlebten selber, dass man als Zuschauer zum Teil in verschiedensten Perspektiven dann miterlebt. Ich habe mal gelesen, der Film fühlt sich, beziehungsweise ist auch mein Empfinden gewesen, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Fluss, dessen Wasser quasi Richtung Meer fließt. Es ist dieser Film entwickelt einen gewissen Sog, eine gewisse Unentrinnbarkeit und es gibt halt leise Stellen und natürlich auch größere Stromschnellen. Wird natürlich auch perfekt bedient von der Musik, aber dass dieses Schicksalsgefühl, dass diese Einheit von Männern quasi in den Stromschnellen des Schicksals fortgespült wird und irgendwie versucht, mit dem Kopf über Wasser zu bleiben und du sie dabei beobachtest. Das braucht eigentlich gar keine größere, komplexere Geschichte. Also ich habe sie zumindest nie vermisst. Und was die Umsetzung angeht, fand ich immer faszinierend, dass Terrence Malick sich grundsätzlich darum bemüht, dieses Geschehen und seine Charaktere mit einer, ich würde sagen, manchmal sogar fast halbdokumentarischen Kamera zu zeigen. Also es geht durchaus darum, eine Natürlichkeit zu zeigen, einen gewissen Realismus. Aber auf der anderen Seite ist ihm auch sehr wichtig, poetische Bilder zu finden für das, was er ausdrücken will. Starke Bilder, tolle Fotografie. Das heißt, es ist quasi genau die Mitte. Es ist nicht überkonzeptionell, was die Bildgestaltung angibt, sondern es ist eine wahnsinnig schöne, poetische Fotografie mit auch vielen, vielen fotografischen Ideen, die sich aber trotzdem sehr, sehr natürlich und sehr nah dran an den Charakteren und am Geschehen anfühlt. Und das hat mich persönlich als auch werdender Kameramann sehr, sehr fasziniert, dieser Mix, quasi diese Stärke, Stück weit natürlich die Szenen zu elevaten, Emotionen, große Emotionen zuzulassen, die natürlich auch durch die Musik, durch die Fotografie, durch den Schnitt sozusagen noch verstärkt werden, aber gleichzeitig den Naturalismus und den Bezug zur Geschichte und zur Realität nicht zu verlieren, sozusagen, indem man dann zu bühnenhaft, zu überkonzeptionell, zu artifiziell wird im Licht, in der Darstellung, in was auch immer. Ja. Das sind eindeutig große Stärken, die ich in dem Film liebe. Und diese Szene der Erstürmung dieses Gipfels treibt so ein bisschen quasi dieses Konzept nach dem ersten Drittel des Films auf die Spitze. Das heißt, du siehst, wie eine Gruppe, quasi die Einheit, um die es geht, sich schicksalsergeben bereit macht, diesen quasi das Basecamp der Japaner, was auf einem Gipfel eines Hügels im Urwald sich befindet, sozusagen zu stürmen. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Die Szene beginnt im Nebel. Das heißt,
man könnte sagen, weil sie wissen, vorher war das immer wieder unter starken Verlusten gescheitert. Das heißt also, sie können durchaus erwarten, dass es diesmal wieder zurückgeschlagen wird und einige von ihnen wieder ihr Leben lassen müssen. Das heißt also, das ist eigentlich ja so das Bauchgefühl, mit dem auch viele dann da reingehen. Genau, ja.
Exakt, genau, das stimmt. Also es ist, man rechnet natürlich damit, dass es ja auch nicht gut ausgehen kann. Es ist, die Szene beginnt eigentlich damit, dass man auch etwas metaphorisch man weiß nicht, was einen erwartet, dass man, dass sie durch einen Urwald müssen, der mehr oder weniger vernebelt ist. Es wird in der Szene erstaunlicherweise gar nicht so klar, ob das natürlicher Nebel ist oder eventuell Nebelgranaten vom Gegner, um eventuell die Position zu verschleiern. Auf jeden Fall ist
Rauch, weil irgend noch was brennt. Ja.
Genau. Ist aber auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, weil bildgestalterisch ist es so umgesetzt, dass man dass es dadurch etwas Traumhaftes bekommt und wieder etwas Metaphorisches, was sozusagen, dieser Film ist durchtränkt von solchen Momenten. Also ihm geht es halt in jeder einzelnen Sequenz wird die Dualität, die Terrence Malick offensichtlich wichtig war in diesem Film, der Krieg im Paradies, der Tod im Himmel, die Zerstörung und Schöpfung, Realismus oder Traum, Paradies oder Hölle, das wird permanent diskutiert in den Gedanken, es wird aber auch im Bild diskutiert, indem man halt in dem Bild, wo Menschen sich schlimmste Sachen antun, auf einmal wird die Kamera autark und schwenkt auf einen Baum, wo die Finger Gottes von der Sonne durchkommen, im Nebel des Gefechtes. Und man wieder daran erinnert wird, an diese Dualität, die der Film wirklich in fast jedem Bild irgendwie erzählen will, sozusagen. Das ist schon zum Teilweise wirklich faszinierend, wie oft und wie gut das auch gelingt.
Ja, und in dieses Traumhafte des Nebels und dieser auch Singularisierung, dass dann plötzlich die Figur, die wir in der Overshoulder oder die wir vor uns sehen, es scheint nichts anderes mehr auf der Welt zu geben, was ja auch eine sehr traumhafte Situation so ist. Und dann plötzlich aber durch einen Schuss, und man sieht auch die Patronen, wie sie durch die Hülse, wie sie durch die Luft fliegt, dann sich das auflöst und dann sofort auch in so ein Schnittstaccato von Bajonetten, die sie vorher noch auf die Gewehre draufgeschraubt haben, von Bajonetten, die Japaner treffen oder auch umgekehrt, man kann gar nicht so richtig genau auseinanderhalten in dem Olivgrün, was alle tragen. Und dem Schmutz des Dschungels irgendwie. Und es dann gewissermaßen losgeht. Ja.
Es gibt einen relativ starken Übergang, genau, aus dieser nebligen Situation, wo man fast so ein bisschen die Frage stellt, ist das jetzt real oder nicht? Oder kann das real sein? Befinden wir uns nur in einem Traum oder in der Realität? Wird der Nebel hinweggeblasen, die Schüsse fliegen ihnen um die Ohren und dann wird relativ hart übergegangen in das, die eigentliche Erstürmung dieses Basecamps, die dann natürlich ohne Nebel und zum Teil auch mit kleineren Schattern durchaus realistisch gezeigt wird. Und die Kamera, was ich persönlich sehr faszinierend finde, hat sich jetzt nicht dafür entschieden, zum Beispiel alles in einer einzigen Plansequenz einzufangen. Es ist eine sehr, sehr lange Sequenz, die über mehrere Minuten geht, wo wir mit denen in das japanische Lager einfallen, mit den amerikanischen Soldaten sozusagen in das Lager der Japaner einfallen, sondern es gibt einen permanenten Perspektivwechsel. Das heißt, die Kamera folgt in der Third-Person-Ansicht Soldaten, verlässt die dann aber auf einmal, wird autark und zeigt uns einfach was ich zum Beispiel eben meinte, den Himmel. Dann gibt es Perspektivwechsel zwischen Feind und Freund. Das heißt, wir wechseln in beide Perspektiven der Gefechtsparteien. Es gibt Kameraeinstellungen, die aus einer objektiven Einstellung, wo wir den Amerikanern zum Beispiel folgen, auf einmal eine subjektive Einstellung wird, in die die Japaner direkt hineinspielen, die halt gerade erschossen werden oder bedroht werden. Das entwickelt auch einen erstaunlichen emotionalen Impact, finde ich zumindest. Und gerade diese Vielzahl von Perspektiven, über die gesprungen wird, gleichzeitig wird zwischen den verschiedensten Charakteren, die in dieser Einheit quasi an dieser Erstürmung beteiligt sind, gesprungen, was dieser eigentlich relativ stringenten Szene, also eigentlich fühlt sich das so an, als würden wir einmal mit einer Steadicam mit diesem Bataillon durch dieses Lager rennen. Es ist aber nicht so, sondern es wird in dieser Sequenz permanent zwischen den Charakteren und in den Perspektiven gesprungen, was es dann wieder wahnsinnig chaotisch und zersplittert macht, obwohl es eigentlich eine sehr, sehr stringente Situation ja ist. Ja. Aber das ist auch wieder dieser Subtext, der dann auch am Ende der Szene angesprochen wird, wo die Amerikaner gewinnen, sie erobern das Camp. Es sind wahnsinnig viele Leute tot und auf beiden Seiten. Und sie überlegen, es ist die Frage, wieso lebe ich noch? Wieso ist mein Freund gestorben? Wieso nicht du? Wieso er? Was macht das hier alles für einen Sinn? Wer entscheidet, wer stirbt, wer lebt? Und diese Fragen, dieses Chaos spielt auch in dieser Szene eine Rolle. Genau. Ja.
Genau. Du hast gerade schon den Realismus da so ein bisschen eingeordnet. Das heißt, das ist auch immer so ein bisschen immer wieder überhöht oder immer wieder halt eben das Drumherum auch durch die am Ende der Sequenz dann auftauchenden Voice-Over, der so ein bisschen eingeordnet wird, aber natürlich auch etwas Traumhaftes oder wie einen darüber sinnierenden Kommentar, der natürlich aber auch im Bild stattfindet. Mhm. Es gibt ja sehr klare POVs, sehr klare subjektive oder als subjektiv dargestellte Situationen. Manchmal verfolgt die Kamera einfach einen Soldaten. Der läuft dann vor der Kamera oder biegt dann ab und dann geht die Kamera aber weiter in einen Graben, in einen Schützengraben und wir sehen direkt ins Gesicht und der guckt auch uns, also als ZuschauerInnen direkt in die Kamera, den japanischen Soldaten und hebt dabei die Arme. Das heißt also immer wieder auch das Suggerieren, dass das hier ein handelnder Akteur oder zumindest ein beobachtender Akteur, der halt eben mitläuft, dokumentarisch, teils dokumentarisch, ist. trägt das zu diesem, für dich so ein bisschen zu diesem überhöhten oder sinnierenden, zu dieser sinnierenden Idee von Malick bei? Oder ist das eher etwas, um einfach die Szene natürlich auch in einer gewissen Weise spannend und treibend rüberzubringen?
Also ich, was mich an der, an dieser Art von Auflösung halt fasziniert, ist, dass es sozusagen beide Elemente irgendwie versucht zusammenzubringen. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine gestaltete, konstruierte Szene, die auch natürlich einen gedanklichen Konzept, eben diesen Zwiespalt zwischen Wahnsinn und Vernunft, zwischen Paradies und Hölle, zwischen Tod und Leben irgendwie auch zu bebildern, zu zeigen, zu erzählen, zu visualisieren. Auf der anderen Seite aber auch einfach den Zuschauer mit in diese Sequenz einbinden will und zeigen will, dass es brutal ist, dass es dass Leute Angst haben, dass man gerade die Einstellung, die du beschreibst, wenn ich sozusagen als Zuschauer in der Third Person, also die Kamera sozusagen als in der Third Person Perspektive einfach mitrennt, beziehungsweise wir dann sogar das ist quasi die Steigerung dessen, zu einer subjektiven Kamera werden, in die sozusagen die Leute, die sterben, sozusagen reinspielen.
Genau.
Das ist natürlich das maximale Mittel, um den Zuschauer mit in diese Situation hineinzuziehen und es hart und realistisch sich anfühlen zu lassen, sozusagen, dass du selber sozusagen mit den Augen in die Augen des Opfers gucken kannst. Also das heißt, es sind beides Stilelemente, die dort gemixt werden, die eigentlich, also es gibt ansonsten oft Filme, die sich halt nur um einen wahnsinnigen Realismus bemühen oder die wahnsinnig konzeptionell sind und halt alles unbedingt versuchen, in einer Kamerafahrt zu machen oder irgendwas anders. Ich finde das eigentlich ganz erfrischend, dass Terrence Malick sozusagen total zu seiner poetischen und auch zu seinen Bildaussagen und Story-Aussagen, die er halt überall sozusagen als Subtext mit reinbringen will, steht, aber auf der anderen Seite sozusagen das eben auch mit anderen Facetten mixt. Und gerade in diesen Kampfszenen finde ich gerade diese Sprünge in die POV, in die POVs toll. Und wie gesagt, gleichzeitig gibt es zwei Schnitte später wieder eine Einstellung, wo die Kamera einfach autark sich ein eigenes Bild sucht, was wieder viel, viel gestalteter sozusagen ist. Ja. Also es ist eher dieser Mix aus Elementen, der für mich auch den Reiz dieser Szene ausmacht. Genau, dazu kommt natürlich,
absolut.
Das wollte ich noch kurz anhängen, was auch den absoluten Reiz dieser Szene für mich ausmacht, ist das Zusammenkommen aller filmischen Mittel, wenn ich es mal so sagen will. Weil es ist, wir wollen ja natürlich vordergründig über die Kameraarbeit sprechen, aber um einen gewissen emotionalen Impact und das perfekt zu erzählen, funktionieren in dieser Szene Schnitt, natürlich Filmmusik, Regiearbeit und natürlich die Kameraarbeit, alles funktioniert. Szenenbild gehört natürlich auch dazu. Alles funktioniert gleichwertig zusammen, um diese Szene so funktionieren zu lassen, wie sie ist, ja, und diesen emotionalen Impact zu entwickeln, den die Szene für mich hat. Und deswegen liebe ich solche oder ähnliche Szenen auch so sehr. Das kann man auch mit anderen Filmen vergleichen. Zum Beispiel Scott Hicks' Schnee, der auf Zedern fällt, ist auch ein Film, der mir sehr, sehr gut gefällt, mit einer Kamera von Robert Richardson. Da gibt es auch wahnsinnig tolle Szenen, die auf der einen Seite poetisch sind, die eine sehr, sehr starke Film-Score haben, die quasi fast schon Schnittkunst sind, so wie sie montiert sind, wo auch alles in einer oder in einigen wenigen Szenen kulminiert, wo sozusagen wichtige Plotpoints revealed werden. Das ist wahrscheinlich eine grundsätzliche Vorliebe von mir, aber
Und auch hier tatsächlich das Zusammenspiel natürlich von allen möglichen Gewerken, die dazu beitragen, diese hohe Qualität zu bekommen, aber vor allem halt eben auch die Musik, die in den Szenen bei Schnee, der auf Zedern fällt von James Newton Howard und hier bei der schmale Grat von Hans Zimmer, der damals noch nicht so bekannt war. Und erst ein paar Jahre später dann, ich glaube, so den richtigen Durchbruch gab es, glaube ich, erst mit Piraten der Karibik, sag ich schon, Fluch der Karibik. Aber hier durchaus sein Signature-Move, nämlich das Hymnische, das Ansteigende, was er dann, glaube ich, seinen Höhepunkt fand, in dem immer und immer wieder wiederholten und imitierten Time aus Inception. Was hier auch schon am Anfang der Szene langsam so brodelt darunter, ohne jetzt allerdings die treibende Kraft, die ja noch häufig so marschähnlich oder doch zumindest irgendwie so staccatohaft irgendwie, dem verwehrt er sich, sondern macht tatsächlich so langsam halt eben, zieht die Dramatik an, bis es halt eben so zu einer Hymne oder zu einem breiten Orchester dann am Ende wird. Was hier sehr, sehr deutlich, sehr im Vordergrund. Ja.
Also der Soundtrack ist auch wirklich der Hammer in dem Film. Kann ich auch nur empfehlen, sich den nochmal reinzuhören. Es ist gerade dieses fließende, treibende Element, was alle sozusagen, ich habe vorhin schon mal gesagt, quasi so ein bisschen der Schicksalsfluss, also es ist toll, auch von der Musik sozusagen unterstützt und erzählt, ja, in den verschiedensten Szenen.
Also gerade wer jetzt zum Beispiel mit Harold Smalek bisher noch nicht in Kontakt gekommen ist und der schmale Grat schaut, hast du das Gefühl, der kann ihn auch einfach als Klammer auf Anti-Klammer zu Kriegsfilm sehen, ohne diese übergeordnete, die ja allem, was Malek macht, in irgendeiner Form zugrunde liegt, diese übergeordnete Ebene wahrzunehmen?
Ich war auch kein Terrence Malick-Fachmann, muss ich sagen, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe im Kino, waren mir seine ersten Filme auch noch nicht so geläufig. Das heißt, ich bin da auch völlig unvorbereitet und unbedarft erstmal rangegangen. Ich habe keine Erwartungshaltung gehabt. Das ist sowieso, glaube ich, bei jeglichem Kinofilm das Beste, wenn man einfach keine Erwartungshaltung, keine Vorurteile hat, sondern sich natürlich auch überraschen lassen kann von etwas. Und das ist eben ein Film, der mich, deswegen ist er mir wahrscheinlich auch so in Erinnerung geblieben, mit seiner Machart, mich eben sehr überrascht hat. Und einer meiner absoluten Lieblings-Antikriegsfilme natürlich ist. Es ist natürlich im Vordergründig ein Antikriegsfilm, aber der mit seiner poetischen Art und auch Fotografie und diesem Grundkonstrukt sozusagen, den Krieg im Paradies zu zeigen. Also was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Absurdität, diesen Wahnsinn. Also sie stehen in der allerschönsten Natur, die man sich vorstellen kann. Und was machen sie? Sie zerstören sie und sie bringen sich gegenseitig um. Und keiner der Leute, die dort sind, versteht das. Was soll das? Was ist der Sinn dieses Ganzen? Das setzt halt hier in dem Film, so wie ich das verstanden habe, natürlich den Ursprung vieler Gedanken, die man eben immer wieder auch in diesen Voice-Overs hört. Terrence Malick ist natürlich, das ist auch eine Facette von ihm, immer wichtig, dass auch der Dialog zu und mit Gott stattfindet in den Filmen. Er ist offensichtlich sehr gläubig, gehe ich mal davon aus, sonst wäre das nicht so ein starkes Thema in den Filmen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Facette, die für mein Gefühl jetzt nicht so stark sein müsste in dem Film oder in seinen Filmen, weil ich sozusagen eher glaube, da kann sozusagen jeder selber für sich anknüpfen und drüber reflektieren, wie man sozusagen die Welt sieht. Aber es ist auch nicht, es überlastet oder belastet den Film auch nicht. Ja, die grundsätzlichen Themen, die der Film widerspiegelt, sind allemal genug, dass man sozusagen gedankenschwanger aus dem Kino läuft. Und so sollte es bei einem tollen Film aber auch sein, dass er eben auch ein Thema hat und dich zum Nachdenken anregen kann, ja.
Bevor wir zum unvermeidlichen Ende kommen, möchte ich auch dich fragen, was denn dein aktueller Arbeitsschwerpunkt ist. Was sind die Dinge, für die du momentan gebucht wirst? Und vielleicht gibt es sogar etwas, was in Bälde im Fernsehen läuft, im Kino kommt, von dem du uns schon berichten kannst.
Mein aktueller Arbeitsschwerpunkt sind eigentlich szenische Filme. Ich habe viele Jahre als Werbekameramann gearbeitet, und aber eigentlich ab 2016 bin ich jetzt ausschließlich im Filmbereich unterwegs. Was man aus den letzten Jahren, glaube ich, von mir am meisten kennt, ist die Serie Der Greif. Die lässt sich auch immer noch auf Amazon Prime besichtigen. Kann ich nur empfehlen, ist sehr gut geworden. Ist eine Fantasy-Serie, die wir
auch nur empfehlen.
In Deutschland produziert haben. Ansonsten ein Film, der auch in den letzten Jahren entstanden ist, etwas bekannter, ist der Science-Fiction-Film Exit aus im Rahmen der ARD Near Future-Serie. Ist aber, glaube ich, aktuell nicht in der Mediathek verfügbar. Ganz aktuelle Produktion, die in der ZDF-Mediathek verfügbar ist, ist ein Ostfriesen-Krimi, Ostfriesen-Schwur. Also habe sozusagen da auch keine Berührungsängste. Ich habe auch viele Tatorte gedreht und es ergeben sich immer wieder tolle Zusammenarbeiten, auch mit Regisseurinnen und Regisseurinnen. Auch bei Krimis gibt es immer wieder tolle Drehbücher. Also ich bin da sehr flexibel und auch immer gespannt aufs nächste Projekt.
Genau, ja. Ich schaue auch nochmal nach, ob es momentan Dinge gibt in der Mediathek und verlinke das nochmal.
Mir fällt noch eine Anekdote ein. Nochmal zu der Szene in Thin Red Line, die wir vor uns diskutiert haben. Diese Szene fühlt sich ja in Teilen an wie eine einzige lange Steadicam-Sequenz, die sie natürlich nicht ist, weil sehr, sehr viele Einstellungen, wie vor uns schon diskutiert, in unterschiedlichsten Perspektiven am Ende gemixt wurden. Aber der Kern der Szene sind natürlich einige lange Plansequenzen, die mit dieser Gruppe der einfallenden Amerikaner gedreht wurden, die mit den Schauspielern, mit dem Szenenbild, mit der Kamera natürlich auch toll choreografiert wurden und sicherlich viel, viel länger am Stück gedreht wurden, als wir es jetzt in dieser Szene sehen oder erleben. Und genau. Das ist auch eine Facette, die mir an der Szene immer oder auch in anderen Szenen in dem Film sehr, sehr gut gefallen hat, beziehungsweise mich auch selber motiviert hat, in eigenen Filmen, mich motiviert hat, in eigenen Filmen selber an solchen Plansequenzen zu arbeiten, sie zu orchestrieren und zu perfektionieren, wenn man die Zeit dafür hatte, dass sie eben trotzdem natürlich und fließend wirken, nicht zu gestaltet, aber eben im Idealfall die Szene sozusagen auf den Punkt bringen. Und ich hatte, das wollte ich eigentlich dazu erzählen, bei den Dreharbeiten vom Greif auch so ein Erweckungserlebnis, leider ein eher deprimierendes Erweckungserlebnis, weil wir auch eine Plansequenz gedreht haben in der Fantasy-Welt des Greifen, wo unser Hauptdarsteller in einem Wald auftaucht. Er wird durch Magie dorthin teleportiert und weckt quasi in einem Märchenwald auf und muss sich dort orientieren. Es ist sehr, sehr spooky. Und diese Sequenz wurde auch mit Steadicam umgesetzt. Das heißt, ich habe dort mit dem Steadicam-Operator, mit dem Schauspieler, mit der Regie, haben wir uns eine relativ lange Sequenz, bestimmt so 3 bis 5 Minuten, ausgedacht sozusagen, wo die Kamera die Welt erlebt, einfängt, in die wir da hinein teleportiert sind, gleichzeitig aber auch den Schauspieler. Wie erlebt er die Welt? Dass er Angst, Panik entwickelt, dass er sich wieder beruhigt, was er findet, was er versteht, was er nicht versteht und so weiter. Also da war relativ viel drin. Die Pointe ist, wir haben eine Probe gemacht. Und diese Probe war wahrscheinlich die beste Plansequenz, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Es war ein absoluter Traum, was im Zusammenspiel zwischen Kamera, dem Set auch, und dem Schauspiel zustande kam. Das Problem war, es war eine Probe.
Aber keine heiße Probe, nicht mitgeredet.
Nein, leider nicht. Wir haben dann bestimmt 10 bis 15 Takes danach gedreht, aber wir haben es nie wieder so hinbekommen, in dieser Natürlichkeit auch, ja, und in dieser Freiheit, wie es eben bei dieser ersten Probe durch, ich will jetzt nicht sagen Zufall, aber einfach irgendwie funktioniert hat. Das ist, ist es auch deprimierend sozusagen sowas, aber trotzdem liebe ich eigentlich solche Plansequenzen, wenn man es eben schafft, sie sozusagen, dass sie sich eben nicht so geplant eben anfühlen, sondern natürlich sich in die Szene eben einfügen.
Genau. Gab es noch einen anderen Punkt, wo du gewissermaßen als Inspiration diese Szene oder diesen Film irgendwie nehmen konntest in deiner Arbeit? Also wo du gewissermaßen tatsächlich die Essenz eher für etwas benutzt hast, was dann relevant für dich wurde bei vielleicht auch einer relativ banalen Geschichte, weil man hat ja selten ein solches Figurenarsenal und einen solchen Scope irgendwie zur Verfügung, um ihn umzusetzen.
Das im Speziellen ist jetzt schwierig zu sagen, aber im Großen und Ganzen ist das eine Form des Kinos, um die ich mich sozusagen auch in meinen Bilderwelten bemühe, sozusagen diesen Spagat zwischen Gestaltung, aber eben nicht Übergestaltung und einer Nähe zum Charakter, zur Szene und eine Natürlichkeit, die das Ganze haben will. Also das heißt, ich will natürlich in meinen Szenen Situationen ein Stück weit elevaten, ich will Emotionen bedienen, ich will Atmosphäre schaffen. Das heißt, ich kreiere etwas. Es ist nicht dokumentarisch. Ich suche bewusst nach poetischen Situationen, Bildern oder auch natürlichen Lichtstimmungen natürlich, wie die das da auch gemacht haben. Aber es sollte eben diese Thin Red Line nicht überschreiten, dass es dann eben bühnenhaft oder gestaltet wirkt, sondern eine Natürlichkeit und eine Kraft, die eben diesen Zugang zur Geschichte, zu diesen Charakteren aber eben noch gewährleistet, dass man eben nicht so stark so eine Wand sozusagen zwischen Zuschauer und der Geschichte sozusagen erzeugt, ja, indem man eventuell zu künstlich dann sozusagen oder zu überkonzeptionell wird. Um diesen schmalen Grat sozusagen bemühe ich mich in meiner Arbeit auch. Und da sind auf jeden Fall die Filme von Terrence Malick immer ein Vorbild und eine Motivation gewesen.
Das ist ein großartiger Bogen, den du jetzt auch noch mit dem Titel des Filmes hinbekommen hast, lieber Willi. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und das Mitbringen dieser Szene in diesem besonderen Film. Ja. Und freue mich drauf, in naher Zukunft mit dir über Film fachsimpeln zu können. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und hat mich auch sehr gefreut.
Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin MacLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenegear. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film-und-tv-kamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie den Podcast auf film-und-tv-kamera.de/podcast.